Probleme sind auf politischer Ebene zu lösen, aber es braucht sie ganz dringend. Am humanitären Gipfel letzte Woche wurde festgestellt, dass, ich weiß nicht, 150 Millionen Menschen weltweit abhängig sind von humanitärer Hilfe. Nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Leute vertrieben aus ihrer Heimat, als Flüchtlinge, als Vertriebene, über 60 Millionen. Die Glückskette sammelt nach, also in Notsituationen und vor allem eben auch nach großen Katastrophenereignissen hier in der Schweiz. Sie appelliert an die Solidarität der Bevölkerung und gibt diese Gelder dann weiter. Die werden über Hilfswerke dann im Rahmen von Hilfsaktionen umgesetzt. Der ganze Kontext im Nahen und Mittleren Osten, Syrien und die Nachbarländer ist heute eine der sehr großen Herausforderungen an die humanitäre Hilfe, nicht nur von den Bedürfnissen her, sondern in diesem ganzen politischen Kontext. Gilt das humanitäre Völkerrecht noch? Was ist mit den humanitären Standards, die vorsehen, dass die Hilfe eben neutral sein muss und nicht an militärische Einsätze oder Interessen gebunden, die vorsieht, dass sie sich nur an humanitären Prinzipien orientiert? Und wie können die Akteure, lokale Akteure, die Hilfe leisten, aber auch internationale, auch Schweizer Akteure, wie können sie sich überhaupt bewegen und wie können sie arbeiten darüber? Toni Burgener, Direktor der Glückskette, du hast das Wort.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich war natürlich auch sehr gespannt auf Herrn Tilgner und wurde bestimmt nicht enttäuscht, war extrem einleuchtend, was Sie gesagt haben, und natürlich auch sehr erfrischend andererseits, weil man doch dann das alles im Zusammenhang sehen kann und auf dem ich jetzt auch aufbauen kann. Ich meine, das war jetzt der Kontext, in dem humanitäre Hilfe stattfindet. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, das ist ein extrem komplexer und sehr schwieriger Komplex. Vielleicht eine kleine Definition, was verstehen wir genau unter humanitäre Hilfe? Humanitäre Hilfe ist wirklich Nothilfe, sei es nach Naturkatastrophen, das ist heute kein Thema, aber natürlich auch in Kriegssituationen. Dort setzt die humanitäre Hilfe an. Sie kann natürlich dann ein bisschen weitergehen. Bei Naturkatastrophen gehört auch der Wiederaufbau dazu. Das kann natürlich bei Situationen wie hier, sollte es eines Tages auch zu Frieden kommen, dann könnte auch dort die Nothilfe auch mit dem Wiederaufbau verbunden werden. Auch dann ist dann Schluss mit humanitärer Hilfe. Sie kann noch Brücken schlagen zur Entwicklungszusammenarbeit von Zeit zu Zeit. Weil in Ländern, sagen wir jetzt zum Beispiel wieder mehr in Naturkatastrophen, Haiti, Erdbeben, Nothilfe, Wiederaufbau, da geht es jetzt heute auch weiter mit Entwicklungszusammenarbeit, wo natürlich dann viel mehr die strukturellen Fragen angeht eines Landes und man dort versucht mitzuhelfen und vor allem auch viel stärker in diesem Bereich Entwicklungszusammenarbeit mit lokalen Kräften, mit der lokalen Regierung auch zusammenarbeiten muss, damit das alles zusammenhält. All dies ist, und Istanbul hat es gesagt, ganz klar in Frage gestellt, wie soll das funktionieren, wie kann das auch besser funktionieren, ist das System, das heute sehr stark vom Westen geprägt ist, überhaupt noch längerfristig durchsetzbar. All das sind sehr viele Fragen, die im humanitären Bereich zurzeit gestellt werden. Ich komme aber jetzt in meinem kurzen Referat von 20 Minuten auf den Kontext im Nahen Osten natürlich zu sprechen und unterscheide dort unter drei verschiedenen Situationen für die humanitäre Hilfe, verschiedenen Situationen, das Kriegsland Syrien selber oder dann die Nachbarstaaten, wie es Herr Tilgner gezeigt hat, mit den Flüchtlingsströmen, und Sie haben die Zahlen gesehen, Flüchtlinge in Irak, in Jordanien, in Libanon und in der Türkei. Das ist auch wieder eine ganz spezifische Situation. Und dann natürlich noch die Hilfe auf die Flüchtlingsströme von dem Mittleren Osten oder Nahen Osten hin nach Europa. Auch dort ist die Frage auch wieder ganz anders, muss sie anders gestellt werden. Wie kann man dort am besten und am vernünftigsten helfen? Also drei ganz spezifische, verschiedene Situationen, an die sich die humanitäre Hilfe anpassen muss. Syrien selber, das wäre das Erste. Ich habe also nur ein Standbild für jedes Thema. Das ist das, was Herr Tilgner gesagt hat, und da kann ich sehr einfach anknüpfen. Das sind natürlich diese Verletzungen des humanitären Völkerrechts, wie es Ruth Ellenbach auch erwähnt hat. Was dort jetzt, es ist nicht zum ersten Mal, dass humanitäres Völkerrecht verletzt wird, aber hier ist es doch jetzt sehr spezifisch und der Dirtner hat es gesagt, es wird noch viel gezielter auf Zivilinstallationen wird abgezielt. Aus militärischen Gründen, aus ökonomischen Gründen und natürlich auch, um die Moral der Leute zu treffen. Das sind die drei Argumente, die wohl aus kriegerischer Hinsicht dafür sprechen, aber ist natürlich ein totaler Verstoß des humanitären Völkerrechts. Die Spitäler sind mittlerweile zu bevorzugten Zielen geworden. Das ist auch erwähnt worden. Und das macht natürlich die humanitäre Hilfe dann doppelt schwierig. Es ist nicht nur eine Verletzung, sondern man kann auch operationell sich dann nicht mehr gut und effizient einbringen. Ist sich seine Sache auch nicht mehr sicher. Es geht dann natürlich auch um den Schutz der Helfer. Das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend ist es natürlich viel schwieriger. Vielleicht noch ein Wink zurück, was Herr Tiltner gesagt hat. Er hat zwei, dreimal Bezug genommen auf den Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg wurde natürlich auch sehr, die Städte, die bombardiert worden sind, flächendeckend, da hat man auch keine Rücksicht genommen, im Prinzip auf Zivilbevölkerung und zivile Installation. Aber eine Folge des Zweiten Weltkrieges war ja, dass sich die Völkergemeinschaft doch zusammengerauft hat und zum Beispiel jetzt im humanitären Völkerrecht die vierte Genfer Konvention eingeführt hat, die genau spezifisch für die Zivilbevölkerung gemeint war. Das hat dann auch während Jahren gehalten. Ich selber war, und ich spreche hier eher als ehemaliger IKRK-Delegierte, als Direktor der Glückskette, weil ich das zum Teil auch selber miterlebt habe. Ich war dann in den 80er, 90er Jahren mit dem IKRK im Feld im Einsatz, im Irak unter anderem, aber in sehr vielen Ländern in Afrika, wo die Stellvertreterkriege damals geführt wurden. Und da waren es schon noch eher, in Anführungszeichen, klassische Kriege, wo sich zwei Kriegsparteien bekämpft haben, die Grenzen haben sich verschoben. Oder beim internationalen Krieg zwischen Irak und Iran, abgesehen von den Einsätzen in Al-Absha mit den Gifteinsätzen, wurde dort Krieg geführt, in Anführungszeichen, noch nach dem Büchlein. Das heißt, man hat es noch halbwegs respektiert. Das hat sich radikal geändert mit dem Krieg im Ex-Jugoslawien. Dort wurde wirklich massiv die Verletzung des humanitären Völkerrechts begangen. Das wurde dann natürlich in einen Völkermord wie Ruanda, darf man auch nicht vergessen. Dort ist natürlich überhaupt nichts mehr von dem übrig geblieben und hat sich jetzt durch diese sehr komplexen Konstellationen natürlich nochmal alles verschärft. Also man sieht, es ist alles noch viel komplexer geworden, viel schwieriger und man darf es natürlich auch nicht ganz aus Sicht lassen. Humanitäre Hilfe, Herr Tiltner hat gesagt, wird sehr stark dann mit Politik verbunden. Es ist, und man kann es von Zeit zu Zeit auch so sehen, ein Feigenblatt der verfehlten Politik. Man versucht dann mit humanitärer Hilfe noch irgendetwas zusammenzukitten oder irgendwie noch zu verschönern, was eigentlich gar nicht möglich ist zu verschönern. Also man muss da sehr kritisch sein und sehr gut darauf schauen, wie wird humanitäre Hilfe durchgeführt. Und vor allem für uns aus der Schweiz ist es ein interessanter Aspekt, natürlich durch die sogenannte Neutralität und kann man sich irgendwie noch vermehrt aus diesem ganzen Diskurs dann raushalten. Aber ich glaube, was Sie alle gesagt haben, man muss viel stärker darauf aufmerksam machen, dass hier Verfehlungen stattfinden. Das teile ich natürlich absolut. Was kann man da machen in einem solchen Kontext überhaupt? Kann man dort noch arbeiten? Ich komme jetzt zurück nach Syrien. In Syrien sind relativ wenig humanitäre Organisationen im Lande selber im Einsatz. Direkt im Einsatz sind dort das IKRK, MSF, Handicap International ein klein bisschen oder dann andere mit ihren lokalen Organisationen. Caritas, das lokale Caritas ist da auch im Einsatz oder andere haben da auch mit lokalen Organisationen, die sie von ferngesteuerte Aktionen durchführen, in Anführungszeichen. Nehmen wir den Fall des IKRK. Das IKRK arbeitet in Syrien sehr eng mit dem syrischen Halbmond zusammen. Es hat gar keine andere Wahl. Und da wird es natürlich schon sehr schnell politisch. Nämlich der syrische Halbmond, wie alle Rotkreuz- oder Rot-Halbmond-Gesellschaften dieser Welt, ist auch zugleich noch eine Hilfsorganisation der Armee. Das ist statutarisch so festgehalten. Rotkreuz-Gesellschaften sind bei Kriegseinsätzen oder auch bei anderen humanitären Einsätzen eine Hilfskraft der Armee. Natürlich ist das idealistisch gemeint gewesen, das kommt von Henri Dunant, vom Ursprung der Kreuzbewegung, dass man im Krieg eben darauf schaut, dass der Verletzten versorgt wird und nach den Prinzipien der humanitären Hilfe und die da sind, Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Unter dem Blickwinkel wurde das gesehen. Aber es wird natürlich schwierig in Syrien mit dem syrischen Roten Halbmond, oder es war damals auch so in Serbien, wo die Frau von Herrn Karadzic Präsidentin war des lokalen Roten Kreuzes. Es ist natürlich in solchen Kontexten extrem schwierig, dann diese Prinzipien noch durchsetzen zu können. Wenn jetzt der syrische Halbmond alleine arbeiten würde, ohne dass jetzt das IKK dort präsent wäre, dann wäre es wohl einfach und ganz allein ein Hilfsmittel der Armee. Durch die Präsenz des IKK und auch die sehr aktive Rolle, die das IKK dort spielt, und Präsident Maurer war in den letzten Jahren 5, 6 Mal schon selber im Irak und hat darauf gedrängt, gibt es doch dann irgendwelche Möglichkeiten und Schlupflöcher, um die Aktivitäten durchzuziehen. Das heißt, das IKK kann dann auch sogenannte Crossline-Aktionen machen, das heißt von einem Kriegsgebiet in das andere gehen und dort mithelfen. Man muss es ganz klar sagen, auch das ist natürlich noch gesteuert, sonst hätten sie viel mehr machen können. IKK-Präsident beklagt sich immer wieder, dass er zu sehr vielen Regionen gar keinen Zugang hat. Es ist nicht nur aus Sicherheitsgründen, es ist auch aus politischen Gründen so. Also es gibt da einen kleinen Spielraum, den man hat, aber der natürlich nicht mehr sehr groß ist. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man dort arbeiten kann. Ich hatte letztens die Gelegenheit, mit Herrn Maurer ein Gespräch zu führen und habe ihn darauf auch hingewiesen, ja, macht das humanitäre Völkerrecht überhaupt noch Sinn? Er sagt ja. Für mich sind das die Leitplanken. Wenn ich mit einem Herrn Assad zusammensitze, wenn ich mit einem anderen Kriegsführer zusammensitze, habe ich mindestens einen Ausgangspunkt, wo ich mit denen diskutieren kann und sagen, schaut, das und das und das und das habt auch ihr als Staat unterschrieben. Nämlich Syrien ist Signatärstaat der Genfer Konvention. Und dementsprechend sagte, habe ich mindestens eine Möglichkeit, ihn auf gewisse Prinzipien und auf gewisse Fragen mindestens zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen. Mindestens habe ich dadurch auch den Zugang zu ihm, weil als IKK habe ich dann eine bessere Möglichkeit. Also von dem her gesehen ist der Spielraum natürlich sehr, sehr eng. Nehmen wir den Vergleich zu MSF, auch eine sehr bekannte Organisation. Sie funktioniert anders. MSF macht nicht eine Aktion über Crossline, das heißt, sie setzt sich also nicht in die Hauptstadt des gegebenen Landes, wo die politische Führung ist, versucht dort zu verhandeln, damit sie auch anderswo wirken können, sondern MSF macht sogenannte Cross-Border Operations.
Entschuldigung, schnell. MSF ist bekannt, Médecins Sans Frontières.
Ja, Médecins Sans Frontières. MSF geht also von der Türkei oder von einem anderen Nachbarland in die Region, wo sie finden, da wollen wir arbeiten, ohne sich darum zu kümmern, ob die Regierung in Damas mit dem einverstanden ist oder ob die das bewilligen oder nicht. Das ist ein anderer Approach, vermutlich auch sehr komplementär und dementsprechend natürlich auch nicht uninteressant. Also so läuft das zurzeit ab, aber seien wir ganz klar, humanitäre Hilfe in Syrien ist zurzeit ein Tropfen auf den heißen Stein. Man kann dort extrem wenig machen und dementsprechend ist es natürlich eine sehr frustrierende Situation für alle. Gehen wir von Syrien rüber in die Nachbarländer. Voilà, da sind die humanitären Helfer einer anderen Problematik konfrontiert. Dort geht es um diese Hilfe für die Flüchtlinge. Ich nehme das Beispiel, und auch dort wird es wieder komplexer, als man es sich vorstellt, vom Libanon. Im Libanon, wie Sie es gesehen haben in der Präsentation von Herrn Tiltner, 1,2 Millionen Flüchtlinge. Zahlen sind im Libanon ein bisschen Glückssache, Statistiken gibt es dort nicht mehr, die kennen nicht mal ihre eigene Einwohnerzahl. Also von dem her gesehen wird es wohl zwischen 1 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge haben, auf eine Bevölkerung von 4 bis 5 Millionen. Also jeder vierte im Libanon oder 25% sind Flüchtlinge. Das bringt natürlich das ganze Land durcheinander. Und für die humanitäre Hilfe entscheidend dort ist, dass es wohl diese Flüchtlinge gibt, aber das ganze wirtschaftliche Umfeld im Libanon auch dazu beiträgt, dass extrem viele Libanesen selber auch mittlerweile auf humanitäre Hilfe angewiesen wären. Also auch denen geht es dann nicht besser als den Flüchtlingen selber. Hinzu kommt, dass die ganze Palästinenserfrage, also aus den palästinensischen Camps in Syrien sind viele in die palästinensischen Camps im Libanon geflüchtet. Viele Libanesen sind aus Syrien in Libanon zurückgekommen. Und dann gibt es noch die Migrationsarbeiter, die auch im Libanon sind. Und auch für die sieht es zurzeit nicht gut aus. Also es gibt sehr viele verschiedene, was man in unserem Jargon als Vulnerable Populations bezeichnet, verletzliche Gruppen. Und dort ist es jetzt wichtig, aus humanitärer Sicht, auch wenn wir eine Sammlung machen für Flüchtlinge, wenn wir jetzt nicht im Libanon auch darauf Rücksicht nehmen würden, dass wir zum Teil auch libanesische Bevölkerung, zum Teil eben auch die Palästinenser oder für die Migrationsarbeiter etwas machen würden, dann würden wir in dem Land mehr Schaden anrichten, als es irgendeinen Nutzen bringt. Das läuft unter dem Prinzip Do Not Harm. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die humanitäre Hilfe sich einbettet in den komplexen, in das komplexe Umfeld in diesen Ländern. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Libanon zeigt es auch auf, oder die ganze Problematik dieser Nachbarländer. Im Durchschnitt, ich weiß zwar nicht, wer das genau ausgerechnet hat, aber das ist die Zahl, die zurzeit herumgereicht wird, lebt ein Flüchtling 17 Jahre in einem Flüchtlingscamp. Das heißt, man kann dort natürlich auch nicht nur noch humanitäre Hilfe und Nothilfe machen. Ihm jeweils irgendwie ein bisschen Nahrung und ein bisschen Wasser und ein Dach über den Kopf und medizinische Versorgung anbieten. Das sind ganze Generationen, die in diesen Camps aufwachsen. Kinder von 0 bis 17, die sind dann dort. Also muss sich die humanitäre Hilfe in diesen Situationen auch dem anpassen und neue Formeln finden, um diesen Leuten doch eine gewisse Zukunft oder mindestens eine gewisse Perspektive bieten zu können. Das geht dann darum, dass man dort eben nicht nur Nothilfe macht oder auch diese Nothilfe viel besser oder viel bedürfnisgerechter macht. In diesen Ländern wird mittlerweile Nothilfe mit dem sogenannten Cash-Ansatz gemacht. Das heißt, die Bedürftigen, das ist ein dummes Wort, Entschuldigung, die betroffene Bevölkerung erhält Geld. Das heißt, was hat das für eine Auswirkung? Mag viele Spender jetzt wieder erschrecken, ja, was macht ihr da? Aber die erhalten Geld, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens ist es würdevoller. Zweitens können Sie mit diesem Geld dann wirklich die Bedürfnisse abdecken, die Sie wirklich haben. Nämlich die Unterschiede sind sehr groß, vor allem im Libanon. Je nachdem kann es medizinische Art sein, kann es auch für die Ausbildung der Kinder braucht Geld, für die Miete braucht es Geld. Jeder ist in einer anderen Situation, kann das Geld dementsprechend einsetzen. Und drittens auch sehr wichtig, es wird mindestens dann auch die lokale Wirtschaft ein wenig unterstützt. Also dort Decken und weiß ich, Material aus der Schweiz hinzufliegen, wäre wirklich nicht der richtige Ansatz. Es kann mit der lokalen Wirtschaft, Märkte und so weiter zusammengearbeitet werden. Also auch dort musste man sich neu anpassen. Solche Cash-Ansätze wären jetzt im Sudan vermutlich schwieriger, weil es die Märkte nicht gibt und die Märkte nicht versorgt sind. Aber das ist doch ein Prinzip, das man mittlerweile versucht, in der humanitären Hilfe oder ein Modell in der humanitären Hilfe einzubringen. Also es braucht dort neue Ansätze und neue Ideen. Wie kann man diesen Leuten helfen? Jetzt drängt die humanitäre Hilfe und ein bisschen mit Advocacy, damit Libanon und Jordanien versucht, ihre Arbeitsrechte ein bisschen auflösen und diesen Flüchtlingen Möglichkeit geben, sich in die Wirtschaft einzubringen. Das heißt, Arbeit zu finden und zu arbeiten. Was im Libanon eigentlich machbar sein müsste, nämlich alles, was Landwirtschaft und Bau im Libanon war, ist schon sehr häufig früher auch von syrischen Arbeitsmigranten damals gemacht worden. Also von dem her gesehen wäre das dann ein guter Ansatz, wenn sich die Leute dort aktiv einbringen können. Aber ist natürlich eine politische Bombe. Nämlich Libanon will nicht, dass diese Million syrische Flüchtlinge im Land bleibt. Und zwar würde es ein Ungleichgewicht schaffen. Das sind alles Sunniten. Und wer es in Libanon kennt, zwischen Sunniten, Schiiten, Christen und so weiter, ist ein sehr labiles Konstrukt. Hat ja auch schon große Bürgerkriege deshalb gegeben. Und deshalb sind sie sich natürlich bewusst, wenn wir die jetzt hier voll integrieren, und Integration wollen sie nicht, dann haben wir ein Riesenproblem, um das Land wieder einigermaßen zusammenzukriegen. Voilà, das ist der Bereich Nachbarländer und der letzte Bereich ist jetzt noch auf der Balkanroute. Auch dort muss man sich anders anpassen und auch dort gibt es andere Problematiken, die man sehen muss. Die Balkanroute, dort ändert sich ja tagtäglich die Situation. Wir haben es vorgestern gesehen, in Griechenland, Idomeni, gut, ist geschlossen worden, jetzt müssen sich alle wieder auf die neue Situation einstellen. Die Grenzschließungen hier und dort haben gemacht, dass die Flüchtlingsströme von einer Seite auf die andere flossen oder dann auch wieder abrupt abgebrochen wurden. Dort muss sich die humanitäre Hilfe darauf einstellen. Sie muss einfach extrem flexibel sein. Sie muss sich anpassen auch an was sind genau die Bedürfnisse. Auf der Balkanroute war es ja sehr eklatant zu sehen. Das Wichtigste, was diese Leute haben wollten, war ein Aufladegerät für ihr Handy. Das ging nicht um Nahrung, es ging nicht um Wasser, es ging auch nicht um medizinische Versorgung in erster Linie. Sie wollten wissen, sie mussten ihr Handy wieder aufgeladen haben, damit sie sich organisieren konnten. Kontakte pflegen links und rechts, die letzten Informationen erhalten, da gab es viele Blogs, da gab es viele Webseiten, wo man für die Flüchtlinge spezifisch Informationen in ihre Sprache aufgeschaltet hat. Und das war für sie das Wichtigste. Wie komme ich so schnell wie möglich nach Europa, auf welchem Weg und wie muss ich mich verhalten, was gibt es für Tricks und was gibt es für Möglichkeiten. Also Aufladegeräte für Handys war bis jetzt in der humanitären Hilfe nicht ein Thema, aber im Bereich der Balkanroute ist es eines geworden. Also Information war dort extrem wichtig. Natürlich mussten auch je nachdem, es war ja im letzten Herbst der große Anflug, da gab es Tage, da war es extrem warm und dann gab es Tage, da war es extrem kalt, man musste sich anpassen an die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Wir haben darauf reagiert, indem wir unsere Partner gesagt haben, macht kleinere Projekte punktuell und könnt die wiederholen, so viel ihr wollt. Wir können euch aber jetzt nicht irgendwie sagen, für die nächsten 6 Monate geben wir euch 2 Millionen und dann hat sich die Situation in 2 Wochen geändert und dann wissen wir, sind wir ein bisschen blockiert. Also dort haben wir auf das reagiert, indem wir kurze, punktuelle Projekte unterstützt haben, die dem ankamen. Was auch interessant war, und das ist der letzte Punkt zur Balkanhilfe, ist, dass sehr viel, und das hat natürlich mit der geografischen Nähe zu tun, Hilfe auch von den Privatinitiativen ausging. Das ist ein neues Phänomen, das hat es auch in anderen Kontexten schon gegeben, aber hier jetzt sehr prägnant und hat zu Spannungen geführt zwischen Privatinitiativen und der sogenannten klassischen humanitären Hilfe von diesen großen Organisationen. Natürlich sind diese Privatinitiativen zu begrüßen, das ist eine tolle Sache und bringt auch einiges, aber es hat einfach den Eindruck aufkommen lassen, da läuft nichts von der offiziellen Seite her. Es gab einen Artikel im Tagesanzeigemagazin, ich weiß nicht, wer den gelesen hat, wo das Rote Kreuz unter Beschuss kam, aber das Rote Kreuz arbeitet natürlich in Griechenland mit dem hellenischen Roten Kreuz zusammen, im Serbien mit dem serbischen und so weiter. Sie unterstützen die lokalen Strukturen. Als schweizerisches Rote Kreuz mit Schweizer Fahne oder umgekehrt mit der Kreuzfahne des schweizerischen Roten Kreuz treten die dort nicht auf, sie sind gar nicht visibel. Dasselbe haben auch wir und wir unterstützen das, dass unsere Partner mit lokalen Organisationen eng zusammenarbeiten, nämlich das ist die Zukunft der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit ist es heute schon meistens so der Fall, viel stärker mit lokalen Organisationen zu arbeiten. Hat aber den Nebeneffekt, dass dann die Schweizer Hilfe nicht mehr so sichtbar ist. Und das ist ein Problem, den wir uns auch stellen müssen, denn unsere Spender wollen natürlich auch wissen, ja, was macht jetzt die Schweiz alles Gute und wie kann man das vor Ort sehen. Journalisten möchten Schweizer Helfer interviewen, wenn die nicht mehr da sind, ist es auch wieder schwieriger. Also durch das ändert sich dann die Situation auch auf diesem Gebiet, wenn wir da kurz aufs Fundraising kommen. Und Fundraising ist der letzte Punkt. Die Schweizer sind natürlich extrem großzügig und interessanterweise gerade auch in Konfliktsituationen oder wenn es um menschengemachte Katastrophen geht. Der Unterschied ist immer noch eklatant, bei Naturkatastrophen fließt das Geld viel, viel mehr. Das hat damit zu tun, dass die Leute erstens sich mit dem identifizieren können. Wir haben auch in der Schweiz schon Naturkatastrophen gehabt. Zweitens ist das Unschuldigkeitsprinzip, bei der Naturkatastrophen ist Gott gewollt, Anführungszeichen, aber sonst nichts. Und dementsprechend ist eben diese Unschuld da. Und das im Gegensatz zu Kriegen, wie es Bildner auch gesagt hat, da sucht man nach einem Schuldigen. Da ist man ganz klar sehr schnell auch dabei, sich die, kann man sich als Schweizer auch weniger damit identifizieren. Also das sind Elemente, die dazu beitragen, dass jetzt bei einem Tsunami in Südostasien 227 Millionen dazu kamen, Haiti Erdbeben 66 Millionen. Aber eben jetzt, der Fall von Syrien zeigt es, also auch für das ist die Schweiz sehr sensibel gewesen. In den letzten 4 Jahren sind doch für diesen Kontext 50 Millionen Schweizer Franken gekommen. Was interessant war, das war jetzt das Beispiel, im letzten September hatten wir die letzte Sammelaktion für Syrien und es fiel dann zusammen, und das war bestimmt nicht von uns gesteuert, dass die Medien dann sehr stark erstens das Thema aufgegriffen haben und dann kamen zwei Bilder, starke Bilder dazu. Und Bilder sind beim Fundraising immer sehr, sehr wichtig, in Anführungszeichen. Das war diese Lastwagen in Österreich mit diesen Leuten, die dort drin gestorben sind, unter das Bild dieses kleinen Jungen. Und solche Bilder natürlich, ich hätte jetzt als Journalist das Bild nicht unbedingt benutzt, aber es hat dann natürlich einen extrem großen Einfluss auf die Großzügigkeit, die Spendenfreudigkeit, in Anführungszeichen. Also da sehen Sie auch, wie die Mechanismen zum Teil auch ein bisschen pervers sein können. Das Geld wird aber eingesetzt dann für diese Flüchtlinge exklusiv, für diese Flüchtlinge natürlich und mit in engster Zusammenarbeit eben mit den Schweizer Hilfswerken, die Sie jetzt im Syrien-Kontext dort hinten auf dem Slide sehen.
Schön. Vielen Dank, Toni. Vielen Dank für diese Tour d'horizon durch Syrienhilfe und Flüchtlingshilfe. Ausblick auf das Fundraising, das uns tatsächlich auch immer wieder in Widersprüche verstrickt. Wir haben noch einen Moment Zeit und vielleicht gibt es von eurer Seite her Fragen und Feedback jetzt an die Ausführungen zum Thema humanitäre Hilfe. Wir haben eine Wortmeldung, zwei, drei. Und dann käme dann die zweite Runde. Okay, wollen wir mal sammeln? Zwei, drei. Ja. Sie hätten gerne einen Kommentar dazu. Gut, danke. Eine zweite Frage war wo? Ja.
Ja, versuchen wir es so kurz wie möglich zu halten. Istanbul, ich war in Istanbul. MSF hat es tatsächlich boykottiert, aus dem folgenden Grund, dass die wichtigsten Fragen einfach nicht aufgegriffen werden. Das geht wieder um die Stärkung des humanitären Völkerrechts. Wie organisiert man sich in Situationen wie Ebola, wo MSF schlussendlich viel mehr gemacht hat als die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation, das Problem früher erkannt hat, besser erkannt hat, schneller interveniert hat und dementsprechend sich natürlich anders positioniert hat. MSF sagt, diese Fragen werden in Istanbul keine Antwort erhalten und MSF hatte damit natürlich recht. Jeder, der nach Istanbul ging und glaubte, da wird jetzt eine neue humanitäre Ordnung geschaffen, der war naiv und ist natürlich extrem enttäuscht worden. Ich ging nicht mit diesem Ansatz hin. Ich habe mich auch eigentlich gar an die politische Debatten habe ich nicht sehr eng verfolgt, sondern es war zudem auch eine Konferenz zu humanitären Fragen. Wie könnte man das System ein bisschen besser gestalten? Im Prinzip braucht es eine Systemänderung. Was interessant war, es kamen sehr viele Stimmen aus dem Süden, die ganz klar gesagt haben, wir haben auch die Nase voll, wie das heute abläuft. Die großen UNO-Organisationen und wie das Geld dort verwirtschaftet wird, wie es mit der Politik in Zusammenhang gebracht wird und so weiter. Gebt uns diese Gelder direkt und selber, damit wir arbeiten können. Und der Druck wird kommen, und zwar nicht nur von den südlichen NGOs, die werden auch zusammenarbeiten und mehr Unterstützung erhalten von den sogenannten Schwellenländern, wenn man die so bezeichnen kann, sei es China, Indien, Südafrika und Brasilien. Und dann wird das Umdenken stattfinden müssen. Zurzeit ist kein Wille da, um irgendwas umzudenken und dementsprechend relativ schwierig, oder? Die Privatinitiativen, die Frage, wir sind von dem ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, überrollt worden. Es kam natürlich dann Ansprüche, ja, wir wollen auch Spendengelder der Glückskette haben. Die Glückskette ist dann irgendwie, und die Diskussion ist im Gange, wir haben einen neuen Strategieprozess vorgesehen gehabt und dieses Element wird jetzt dort eingebracht, in gewisse Fesseln gebunden. Wir haben klassische Arbeit mit den Schweizer Hilfswerken, das ist unser erster Ansatz. Wir verfolgen auch immer wieder, was sind die neuesten humanitären Standards. Das ist auch, wie macht man heute humanitäre Hilfe auf professionelle Art. Da gibt es dann natürlich gewisse Reibungspunkte, die man aber als solche irgendwie anders anpacken muss. Und dementsprechend werden wir dieses Thema bestimmt weiterverfolgen. Das wird wichtig sein für uns, dass wir die nötige Flexibilität haben. Vermutlich als Glückskette ein bisschen mehr noch vor Ort sind. Wir gehen regelmäßig hin, Projekte besuchen, Evaluationen durchführen und so weiter. Aber eine gewisse Nähe, größere Nähe zum Feld würde es uns erlauben, flexibler zu sein. Das wird vermutlich unsere Antwort sein und sein müssen, damit wir eben auch solchen guten Initiativen gerecht werden. Zweite, ja klar, Nothilfe, klar ist das auch Not, das ist ganz klar. Der Unterschied ist einfach, dass dieses jetzt im einen Zusammenhang, im Kriegszusammenhang natürlich, vor allem auf dem ganzen normativen Bereich mit den Genfer Konventionen basiert und die sich dort auf diese Art einbringen. Nothilfe muss auch anders angepackt werden in diesen Situationen. Im Krieg geht es wirklich darum, von einem Tag auf den anderen zu versuchen, die Leute da zum Überleben zu helfen. Das ist vermutlich in gewissen Städten in dieser Welt anderswo auch der Fall. Aber der Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit ist dort dann ein anderer. Man versucht strukturell das Ganze anzupacken und versucht wirklich nicht nur tröpfchenweise hier irgendwas zu machen, sondern doch zusammen mit den Regierungen und so weiter ein gewisse Elemente reinzubringen, die es erlauben, ein bisschen vom Bottom-up und mit größerer Wirkung etwas zu erzielen und nicht nur sehr schnell irgendwie einen Brand löschen. Also das ist ein bisschen der Unterschied, aber natürlich ist der Begriff Nothilfe auch in anderen Situationen absolut angebracht.
Danke. Wir können noch eine zweite Runde Fragen machen. Esther, du hattest dich gemeldet. Wir sammeln hier. Gibt es eben noch Pisten, dass das humanitäre Völkerrecht wieder verteidigt wird?
Völkerrecht.
Hm? Ja, Syrien, aktiv von unseren Partnerhilfswerken ist das Rote Kreuz, MEDER, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ist eine Hilfsorganisation, die in der Schweiz basiert ist, aber im sehr internationalen Charakter, eine sogenannte Faith-Based, also auf Glauben basierende Organisation. Handicap International unterstützen wir auch, MSF haben wir unterstützt, zurzeit nicht. Das ist immer eine Frage, haben Sie gerade ein Projekt oder wollen Sie eines eingeben oder nicht. Es ist sehr unterschiedlich, mit dem Roten Kreuz ist es natürlich mehr im Umfeld von Damaskus. Caritas hat auch eine Suppenküche in Aleppo, die von uns mitfinanziert wird. MSF hat in der Nähe von zwischen im Irak und auf der anderen Seite, sowohl auf beiden Seiten unterstützen wir dort, die medizinische Arbeit von MSF im Irak und in Syrien. Und Handicap ist von Jordanien aus ins Land reingegangen und dort in der Nähe, Grenznähe von Jordanien ein Projekt durchgezogen. Es sind natürlich, um dort vielleicht auf die Frage der Mittel einzugehen, mit 50 Millionen haben sie doch eine sehr hohe Anzahl von Geldern, aber allein der Irak oder Libanon bräuchte zurzeit 2,6 Milliarden pro Jahr, um die Situation überhaupt gerecht zu werden. Man kann also nicht alles machen. Und die Spendergemeinschaft ist immer sehr großzügig, wenn sie an Konferenzen Versprechen abgibt. Das war vor kurzem in London so. Dort wurden Milliarden und Milliarden versprochen. Von diesen Milliarden sind bisher 11% einbezahlt worden. Und deshalb ist genau, Sie sprechen da von der Nahrungsversorgung, das WFP, das World Food Program, das Welternährungsprogramm der UNO, hat einfach kein Geld mehr. Sie mussten die Ration zurücknehmen, weil sie kein Geld hat. Eine andere UNO-Organisation, die auch immer extrem unter Geldmangel leidet, ist die sogenannte UNRWA. Das ist die UN-Organisation zugunsten der Palästinenser. Auch dort, diesen palästinensischen Camps in Beirut, mussten die Rationen auch zurückfahren, weil sie kein Geld mehr bekamen. Es geht also darum, dass die humanitäre Hilfe, die Staaten die humanitäre Hilfe nicht genügend unterstützen. Piräus, ja, wie gesagt, also diese Hilfe war essentiell auf der Balkanroute und jetzt in Griechenland. Das kann niemand abstreiten. Man muss sich natürlich jetzt die Frage stellen, das ist, sei es jetzt Hilfsorganisation oder Privathilfe, ist für diese Leute absolut überlebenswichtig. Aber wo ist die Verantwortung? Wer müsste dort eigentlich mehr helfen? Und das ist jetzt eine politische Frage. Also wir sind in einem EU-Land, in Griechenland, wo andere Probleme auch noch anstehen für die EU. Aber wenn natürlich die EU es nicht schafft, dort selber irgendwie, sie haben das Problem einerseits auch noch kreiert und jetzt geben sie nicht die genügenden Mittel, um es zu lösen und auch die unterstützen die griechische Regierung auch nicht zur Genüge, damit die das selber in die Hand nehmen könnte, dort ist natürlich auch wieder eine Frage, die man eigentlich beantworten müsste. Also von dem her gesehen, gibt es sehr viele offene Fragen und sehr wenige konkrete Antworten. Und das humanitäre Völkerrecht,
Entschuldigung schnell, hier sind ja...
Also die letzte Frage.
Ja, das war die letzte Frage. Wird das überhaupt noch respektiert und wer verteidigt das? Da hat dann, du hast auch explizit gerade beide Referenten angesprochen und damit würden wir dann diesen Vormittag auch...
Wir hatten eine Diskussion im Tram dazu schon, vielleicht können Sie zuerst...
Also, für mich ist das, gibt es ein ganz großes Defizit. Da ist die Schweiz, trägt eine sehr große Verantwortung. Also die Genfer Konvention bräuchten dringend eine Weiterführung, was den asymmetrischen Krieg angeht. Das humanitäre Recht generell bräuchte dringend eine Bestätigung oder eine Verwerfung der 48 in der UN-Menschenrechtskonvention niedergelegten Prinzipien. Und dann geht es darum,
die Schweiz erfüllt diese Rolle zum Teil schon auch. Also wir hatten mit der ehemaligen Außenministerin Calmeri eine sehr heiße Verfechterin dieser These und die hat sich auch versucht einzubringen, auch mit Bundesrat Burkhalter zur Zeit. Also in Istanbul sprach er nur über dieses Thema. Das war sein Thema natürlich. Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konvention mit dem IKK in diesem Land, auch Peter Maurer hat natürlich nur über dieses Thema gesprochen. Das war der Kernansatz, dass es, aber Sie gehen davon aus, dass es eingehalten werden muss, zurzeit noch. Von Entwicklung spricht eigentlich niemand, und zwar vermutlich aus einem sehr guten Grund, würden die jetzigen Genfer Konventionen nochmal unterbreitet, wir hätten nicht 195 Staaten, die sie ratifizieren. Wir hätten vielleicht noch die Hälfte. Und da, deshalb ist es, müssen wir von dem ausgehen, was wir heute haben. Und das ist damals eben im Nachfeld des Zweiten Weltkrieges, haben die Staaten das ratifiziert. Heute würden die das nicht mehr. Aber es gibt auch andere Initiativen, ich denke da an den Appell von Genf, die spezifisch mit dieser asymmetrischen Situation umgehen und die Rebellengruppen und die informalen Streitkräfte versuchen, an einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Das weiß niemand, aber das geschieht in Genf sehr häufig. Da treffen sich Rebellengruppen aus verschiedenen Ländern, die man versucht, dann eben auf dieses humanitäre Völkerrecht aufmerksam zu machen. Richtig.
Sicherheit spielt natürlich. Die haben die Taliban, obwohl sie international nicht respektiert waren, einfach als Kriegspartei behandelt, haben die medizinische Versorgung, also Medizin und Verbandsmaterial gegeben, haben die Leute ausgebildet und haben sie auch geschult. Und mit, zum Teil mit Erfolg. Also nicht mit großem Erfolg, dann wurde die IKK-Arzt, glaube ich, auch mal umgebracht und so, aber also da waren schon Spuren spürbar. Aber ich glaube, es geht um mehr. Es geht nicht darum, dass man nur immer so die Löcher stopft, sondern dass man auch mal sagt, so geht es nicht weiter. Weil jetzt entsteht rechtsfreier Raum und die Staaten, die die Kriege führen, können so tun, als ob das rechtens ist. Also die UN tut sich unheimlich schwer, den Drohnenkrieg, den die USA in Pakistan führen und der offiziell gar nicht geführt wird. Also man spricht von einem Krieg, jeder kennt den, offiziell gibt es den Drohnenkrieg in Pakistan nicht. Und das ist ein Unding. Das ist ein Krieg, der dort geführt wird, mit Tausenden von Einsätzen, mit Tausenden von Toten. Am Anfang hieß es 400 Kader der Al-Qaida sollen ausgeschaltet werden. Wo ist die Zahl der Toten mittlerweile? Jeder, der da umgebracht wird, den bringt man um. Das wird irgendwie im Weißen Haus abgezeichnet und dann wird er umgelegt. Und wenn da noch ein Fahrer daneben sitzt, der daneben auch.
Ja, das sind natürlich ganz klare Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Es gibt noch einen anderen Ansatz, wir waren beide zusammen an der letzten DEZA-Veranstaltung zur humanitären Hilfe. Dort sprach Carla Del Ponte, sie ist in Untersuchungskommission für Syrien zuständig und sie hat ganz klar gesagt, ich habe stapelhohe Beweismaterial, dass ich jeden dieser politischen Leader, von Assad bis jede Rebellenorganisation, natürlich auch den islamischen Staat, hinter Gitter bringen könnte. Ich habe das heute auf dem Tisch, ich könnte das rausziehen und wir können den Prozess machen und dann wären die weg. Das heißt, Sanktionen ist natürlich, sie war sehr frustriert, ich muss das alles in der Schublade behalten. Ich habe da kein Mandat dazu, jetzt aktiv zu werden, ist natürlich auch eine totale Illusion, möchte man, aber Sanktionen wäre vermutlich dann doch irgendwie, nicht nur 20 Jahre später, wie jetzt bei Karadzic, Milosevic und den anderen Kriegsverbrechen aus dem Konflikt in der ehemaligen Jugoslawien, die jetzt verurteilt werden. Oder? Also dort, aber eben auch dort viele politische Verankerung mit dem Humanitären und dementsprechend natürlich leider keine sehr positive Schlussfolgerung.
Ich denke, wir müssen hier mal abschließen. Herzlichen Dank. Diese Diskussion um humanitäres Völkerrecht, muss man das neu verhandeln oder quasi, was wir haben, haben wir auch, wenn es permanent verletzt wird. Das ist eine Diskussion, die wird ja intensiv geführt und ich denke, es wird sich verändern müssen. Heute haben wir, was wir haben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, das heißt, vielleicht isst du noch mit uns etwas, ja. Aber du bist am Nachmittag nicht mehr hier. Ich danke dir herzlich für diese spannenden Ausführungen und diesen Einblick in die humanitäre Arbeit. Das ist ja eine ganz wichtige Diskussion, auch wenn wir von den ganzen Umbrüchen und Konflikten im Nahen Osten sprechen und im Mittleren Osten. Und Herr Tegner wird da dann am Podium machen.